Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt dein Wort empfangen dürfen, dass du es uns ins Herz schreiben willst, dass du uns anrühren willst mit deinem Wort. Ja, und dass wir es aufnehmen dürfen, so aufnehmen dürfen, wie es dir gefällt. Ja, und uns auch davon verändern lassen dürfen, wie es dir gefällt. Schenk du doch, dass wir ein offenes Herz für dich haben. Und lass es geschehen, dass wir das auch tun, was du uns dann zeigst. Amen. Ja, wir halten keine Dialogpredigt. Josephine ist mit mir nach vorne gekommen, weil sie jetzt eine besondere Aufgabe hat, nämlich eine Geschichte vorzulesen. Und die wollen wir jetzt hören.
Eine Hausfrau hatte sich ein Tütchen mit Sonnenblumenkernen besorgt, die sie im Frühjahr in die Erde einbringen wollte. Und tatsächlich, an einem schönen Frühlingstag war es dann soweit. Die Kerne sollten in die Erde kommen. Nur ein Kern. Der wollte nicht. »Ich lasse doch nicht einfach über mich verfügen. Ich will mein eigenes Leben führen«, sagte er und entwischte der Hausfrau in einem günstigen Moment. Die anderen Kerne riefen ihm noch hinterher. »Komm doch mit, wir werden ausgesät und wir haben gehört, dass etwas Großes uns bevorsteht.« Aber er zeterte nur weiter. »Ich will nicht ausgesät werden, da mache ich mich ja schmutzig. Man hat sogar gesagt, man könnte dabei sterben. Nein, danke. Das ist nichts für mich. Ich will schließlich noch etwas von meinem Leben haben.« Er konnte sich gar nicht beruhigen. Atemlos versteckte er sich unter einem Schrank. Fortan fristete er dort ein unruhiges Leben, ständig auf der Flucht vor Besen und Putzlappen. Aber er war sein eigener Herr, bis zum spätsommerlichen Hausputz. Da wurde er entdeckt und landete auf dem Abfallhaufen. Da lag er nun. Er lag da und hatte einen Blick, einen wunderbaren Blick aus dem Fenster auf ein Beet voller Sonnenblumen. Sonnenblumen? Sonnenblumen? Ich gehöre nicht hierher. Ich will auch in die Erde.
Tja, das war schon mein erster Punkt in der Predigt. Nur durch Sterben gibt es Frucht. Das ist das Gesetz des Samenkorns. Nur durch Sterben gibt es Frucht, das ist das Gesetz des Samenkorns. Dieses Gesetz des Samenkorns wandte Jesus einmal auf seinen eigenen Lebensweg an. Wir hören den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: »Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: »Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.« Ja, und damit sind wir schon beim zweiten Abschnitt. Nur durchs Sterben gibt es Frucht. Das ist der Weg von Jesus. Jesus war gerade ein triumphaler Empfang in Jerusalem bereitet worden. Die jüdischen Pilger, die zum Passafest gekommen waren, hatten ihm zugejubelt. Hier kommt der Messias. Jetzt beginnt für Israel ein neues goldenes Zeitalter in Anknüpfung an das Zeitalter von David und Salomo. So dachten sie. Alle Hoffnungen ruhten auf Jesus. Hoffentlich lässt er sich jetzt zum König von Israel krönen. Und nun kommt auch noch eine Gruppe Griechen, die Jesus unbedingt kennenlernen wollen. Heiden sind es, die mit zum Fest ziehen. Die Jünger sind wie elektrisiert. Jetzt jubeln nämlich nur die Juden zu, jetzt kommen auch noch die Heiden. Was für Türen tun sich da auf? Jetzt endlich kann er seinen Auftrag erfüllen und das Gottesreich aufrichten. Was ist das für ein Triumph? Endlich! So ähnlich müssen die Jünger gedacht haben. Stellen Sie sich einmal vor, Jesus hätte sich von dieser Begeisterung damals wirklich anstecken lassen. Plötzlich hat er die Möglichkeit, Leiden und Sterben zu umgehen, sich nicht aufopfern zu müssen für andere. Auch mal an sich selbst zu denken, sich feiern zu lassen, ganz groß. Sich nicht schmutzig machen zu müssen mit dem Sündendreck der Menschen. Sein eigenes Leben zu führen, und was für eins. Ein tolles Leben als König von Israel. Aber der himmlische Vater hatte seinen Weg schon vorgezeichnet. Er sollte ausgesät werden und damit sterben. So sollte Frucht entstehen. Frucht für die Ewigkeit. Viele Menschen, die er in den Himmel zum ewigen Leben retten könnte. Was wäre geworden, wenn er sich verweigert hätte damals? Um noch was vom Leben zu haben, um das Leben zu genießen und auszunutzen. Was wäre aus uns geworden? Jesus wäre vielleicht berühmt geworden, für eine kurze Zeit, von vielen verehrt, für eine kurze Zeit. Aber mit uns wäre es aus gewesen, aus und vorbei. Für uns hätte es keine Hoffnung gegeben. Der Himmel wäre uns für immer verschlossen geblieben. Kein Weg zu Jesus, kein Weg zu Gott. Darum sagt Jesus ein klares, schroffes Nein. Nein, das ist nicht mein Weg. Mein Weg geht ins Sterben. Um deinetwillen, um meinetwillen. Ein klares Nein zu dem Verlangen, von allen geehrt zu werden. Ein klares Nein zu dem Versuch, das Leiden zu umgehen. Die Verherrlichung wird kommen, aber erst durch den Tod hindurch. Nur im Leiden und Sterben findet er zur Bestimmung seines Lebens. Nur durch Sterben gibt es Frucht. Das ist der Weg von Jesus. Dazu sagt er ein klares, unumstößliches Ja. Die Gruppe der Griechen wollte gerne Jesus sehen, entdecken, wie er ist, ihn immer tiefer kennenlernen. Vielleicht willst du das jetzt, heute, in diesem Augenblick auch. Jesus sagt, wenn du das willst, Jesus kennenlernen, wirklich verstehen, wer Jesus ist und was er von dir will, dann komm mit. Komm mit, begleite mich auf meinem Weg, folge mir, sagt Jesus. Aber dann, jetzt kommt der Hammer, stell dich darauf ein, dass es dir dabei auch so gehen wird wie dem Weizenkorn. Und damit sind wir jetzt schon beim dritten und ganz großen Abschnitt der Predigt. Nur durchs Sterben gibt es Frucht. Ist das auch dein Weg? Ist das dein Weg? Jesus will, dass auch dein Leben nicht vergeblich ist, dass es fruchtbar wird. Jesus will, dass du dein Leben nicht selbstsüchtig unter dem Küchenschrank versteckst, damit dir nur ja keiner dazwischen funken kann. Wenn du so dein Leben sichern willst, dann wirst du es gerade verlieren. Dann wird es dir zwischen den Fingern zerrinnen. Dann wirst du es verschwenden an die zahllosen Angebote, an die zahllosen Ansprüche dieser Welt. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Analysen unserer egomanischen Spaßgesellschaft. Vor einiger Zeit kennzeichnete der Leiter der Shell-Studie, der Bielefelder Soziologe Klaus Hurlmann, die Generation der 12- bis 25-Jährigen als Ego-Taktiker. Ego-Taktiker. Ego-Taktiker sind Leute, die ein Motto haben, und zwar ein einziges Motto. Es besteht aus einer ganz kurzen Frage, nämlich der Frage, was bringt mir das? Das ist die Frage, die diese Menschen immer wieder stellen, egal was sie tun, was sie entscheiden, was bringt mir das? Ein Heer von Ich-AGs titelte daraufhin eine deutsche Tageszeitung. Allerdings scheint mir das Kreisen um sich selbst heute keine Frage des Alters zu sein. Die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, die Erfüllung der eigenen Wünsche und Ziele in Ehe, in Familie, in Beruf und Freizeit ist allgemein zum höchsten Lebensziel geworden. Nach dem Motto, Ich will schließlich was vom Leben haben. Ich will selber entscheiden, was in meinem Leben stattfindet und was nicht stattfindet. Du engst mich ein, also lasse ich mich scheiden. Das ist mein Leben, da hast du mir nicht reinzureden. Ich schmeiß die Sachen hin, es macht mir keinen Spaß mehr. Ich lebe, wie ich es möchte. Was bringt's mir? Der emanzipierte Mensch lässt sich seine Identität nicht mehr durch die Gesellschaft oder durch Gott vorgeben. Er steht darum unter dem inneren und äußeren Zwang, sich selbst zu verwirklichen, zu zeigen, was er vermag, was er kann, was er aus sich selbst machen kann, sich selbst finden zu müssen. Sinn, Wert, Identität schafft er sich in dem Maße, wie er etwas leistet, wie er gesellschaftlich vorgegebene Ziele erreicht, die angesehen sind, und wie er durch Beziehungen zu seiner Umwelt Anerkennung erfährt. Und dann kommt das Sahnehäubchen vielleicht noch, Jesus, Gott, für den, der es möchte. Damit bindet sich der emanzipierte Mensch aber nicht an Jesus, sondern in doppelter Weise an etwas anderes, nämlich zum einen an das Leistungsprinzip und zum anderen an die Ansprüche, Angebote und Normen seiner Umwelt. Das ist sein Gott, wie es Martin Luther einmal gesagt hat, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Nicht, was du den anderen erzählst, was du glaubst. Jesus aber hat mit dir etwas vor. Nicht etwas anderes vor, sondern er hat mit dir etwas vor. Mit deinem Leben ganz konkret hat er etwas vor. Er hat einen Plan und er weiß auch, welche Karriere du machen darfst in diesem Leben. Die sieht er. Darum will er dich mitnehmen auf seinen Weg. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein, sagt er hier in diesem Predigtext. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Darum will er dein Leben in seine Hände nehmen, um es auf seine Weise zu formen und zu gestalten. Und vielleicht auch völlig umzuformen, völlig anders zu machen, als du es im Moment im Blick hast. Die Frage ist nur, gibst du es ihm dafür in die Hand? Und hörst du auf zu fragen, was bringt's mir? Die Frage, die muss verstummen. Und dafür die andere. Die muss groß werden. Gibst du es Jesus in die Hand, dein Leben? Was ich ganz tief glaube, ist Folgendes. Wenn Gott uns in ein erfülltes Leben hineinführen will, und er will das, hundertprozentig, geht es gewöhnlich nicht geradlinig sanft bergauf, sondern es geht durch Brüche und Zerbrüche hindurch. Mir sind wenig Christen begegnet, die das nicht an irgendeiner Stelle in ihrem Leben erfahren haben. Mir sind wenig Menschen begegnet, die ihr Leben ganz an Jesus dran festgemacht haben, die nicht an irgendeiner Stelle in ihrem Leben sagen konnten, da bin ich zerbrochen. Da hat es einen Bruch in meinem Leben gegeben. Er bringt uns in Notsituationen. Er stürzt uns in Krisen. Entschuldigt bitte, dass ich das so sagen muss. Aber das ist der Weg. Er lässt uns Dinge erleben, die wir gar nicht vereinbaren können mit dem, was wir bisher mit Gott erlebt haben. Er kann uns bedrängen und bedrohen und unser Leben eng machen. So eng, dass es uns manchmal den Hals zuschnürt. Wir sagen dann vielleicht, ha, was soll das? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum gehst du mit mir diesen Weg? Aber er liebt uns, auch wenn das auf den ersten Blick zynisch und hart klingt. Er liebt uns nie so sehr wie in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, wo er in unser Leben hineingreift und uns allerschwierigste Dinge durchleben lässt und zumutet. Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen und nicht weiter wissen. Wir verlieren die Arbeit, wir verlieren unsere Gesundheit, wir haben familiäre Probleme, ein naher Mensch wird krank oder stirbt. Unsere Karriere endet schier durch irgendetwas, was in unserer Familie, in unserer Ehe, ja, vielleicht in unserem Arbeitsplatz passiert. Dann haben wir das Gefühl, dass es im Glauben nicht mehr weitergeht. Dass Gott nicht mehr an uns denkt. Dass wir weit weg sind von Gott. Dass Gott nicht mehr redet. Aber das sind die Zeiten. Das sind die Zeiten, bitte lass es dir sagen. Das sind die Zeiten, in denen Gott uns auf etwas Neues vorbereitet. In denen er dich auf etwas ganz Neues in deinem Leben vorbereiten will. Dir deutlich machen will, dass deine Grenzen nicht seine Grenzen sind. Es sind Zeiten, die wir nicht umgehen können, sondern die wir durchleben müssen und manchmal auch durchleiden müssen. Ich sage nicht, dass wir uns danach sehnen sollen, ganz im Gegenteil. Die Sehnsucht nach dem Leid ist krankhaft. Nur ungesunde Christen wünschen sich das Leid. Die entscheidende Frage ist, wie wir mit dem Leid umgehen, das wir nicht ändern können, weil es Gott will, wenn es unser Leben berührt. Denn das sind Zeiten, in denen Gott an uns arbeitet. Pfarrer Heinrich Kemner, der Gründer und langjährige Leiter des geistlichen Rüstzentrums in Krelingen, erzählt in seinen Lebenserinnerungen, wie er als Bauernjunge zum ersten Mal mit seinem Vater aufs Feld zum Aussehen durfte. Ein paar Tage später ergriff mich eine Unruhe, schreibt er. Was mochte aus der Saat geworden sein? Jetzt will ich mal nachgucken. Als die Saat immer noch nicht aufging, schien mir das Saatgut verloren. Und ich fing an, den Boden zu durchstochern, zu durchsuchen. Wie betroffen war ich, dass die Weizenkörner zu Matsch geworden waren. Alles hin, alles hinüber. Nicht anders ist das auch im geistlichen Leben. Sterbenswege sind Segenswege. Aber wie viel muss auch in deinem, in meinem Leben zerbrochen werden, ehe wir uns völlig in den Willen Gottes hineinlegen? Nichts steht im Namen von Jesus so im Weg wie unser ungebrochenes, selbstsüchtiges und stolzes Ich. Ich weiß doch am besten, was für mich gut ist. Und jetzt will ich mal sehen, ob ich Gott auf Kurs bringen kann. Jetzt will ich mal sehen, ob ich Gott auf Kurs bringen kann. Und wenn es durchs Beten geht. Nichts bringt uns deshalb der Vollmacht näher als der völlige Zerbruch im eigenen. Nur mit Bruchsteinen baut Gott sein Reich. In unserem Ende ist Gottes Anfang. Und wenn du so einen Zerbruch erlebst, dann danke Gott dafür. Dann danke Gott dafür, dann will er dir im Moment gerade zeigen, wo es lang geht. Dann will er dir im Moment gerade deutlich machen, wo dein Platz ist. Was muss also absterben in mir und in dir? Weiß ich das so genau? Muss ich das überhaupt so genau wissen? Eigentlich wird Gott schon dafür sorgen. Du musst nur bereit sein, dich auf diesen inneren Sterbeprozess einzulassen. Ja, wenn das ans Sterben geht, was dir nicht gefällt in meinem Leben, dann schenk mir, dass ich die richtige Sicht bekomme, nämlich zu dir, zu dem, der Neues schaffen und schenken will in meinem Leben. Gott freie Hand geben. Wer mit Jesus leben will, kann nicht mehr selbstverliebt sein dickes Ich tätscheln, sondern muss bereit sein, sich selbst loszulassen. Nur wer sich loslässt, findet zur Bestimmung seines Lebens. Es kann sein, dass dabei deine Wünsche und Pläne wie ausgesäte Weizenkörner zu Matsch werden. Alles hinüber, alles weg. Zunächst einmal, alles platt. Du hattest dir eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Du hattest dir dein Leben schon geplant und dann wurde alles anders. Du hattest ursprünglich doch ganz andere Ansprüche an Leben und an Gott. Und hattest Gott dir ganz anders vorgestellt. Das war schon bei den großen Männern der Bibel so. Lass dir von Abraham erzählen. Von Abraham, der mit 75 Jahren nochmal losziehen musste in ein Land, das er nicht kannte. Und dem schließlich dann auch mit fast 100 Jahren ein Sohn geschenkt wurde. Isaak. Und dann sagt Gott, diesen Isaak, den sollst du mir geben, den sollst du opfern. Dieser Mann, der muss zerrissen sein. Der muss fertig gewesen sein mit der Welt. Was für verworrene und schmerzhafte Wege wurden Männer wie Josef oder Mose geführt. Ganz zu schweigen von Jeremia, der zeitweilig sogar den Tag seiner Geburt verflucht hat. Mehrmals im Buch Jeremia kann man das nachlesen. Darf man das? Man darf das, aber die Frage ist, auf wen hin darf ich das? Auf den hin, der mich beschenken will. Und dennoch wurden sie alle gerade in der Tiefe ihres Leids für ihren Dienst zubereitet. Wie viele Jahre musste der Weltmissionar Paulus auf dem Abstellgleis im Gefängnis sitzen und gewann doch gerade in dieser Zeit mit seinen Gefangenschaftsbriefen eine Ausstrahlung bis heute, die er allein mit seinen Reisen nie erreicht hätte. Und viele Persönlichkeiten der Geschichte haben Ähnliches erfahren. Martin Luther musste viele Jahre schmerzlichsten Ringens im Kloster durchleiden, bevor er zur befreienden Erkenntnis des Evangeliums durchbrach. Zeitlebens wurde er verfolgt und angefeindet, musste um sein Leben fürchten und hatte Gewissenszweifel, ob er auf dem rechten Wege sei. Mensch, bin ich denn noch klar? Ist das überhaupt dein Weg, Gott? Da sterben Tausende im Bauernkrieg. Ist das noch dein Weg? Paul Gerhardt, der große Liederdichter, verlor sein Pfarramt, seine Frau, mehrere Kinder. Ein einziger Sohn ist ihm geblieben und aus dem ist auch nicht viel geworden. Und er schrieb gerade in diesen allerschwersten Zeiten seine kraftvollsten Lieder, die bis heute vielen Menschen zum Trost wurden. Friedrich von Bodelschwingh. Bevor er die Aufgabe bekam, die Anstalten in Bethel aufzubauen, verlor er innerhalb von wenigen Wochen 4 seiner Kinder durch eine tödliche Krankheit. Später sagte er über diese Zeit: Damals merkte ich, wie hart Gott gegen Menschen sein kann. Und darüber bin ich barmherzig geworden gegen andere. Ja, und ich selbst, ich möchte auch von mir reden. Ich selbst habe meinen inneren und äußeren Zerbruch im Alter von 17 Jahren erlebt, als alle Räder in der Schule und in meinem Elternhaus stillstanden. Eine kurze Zeit lang stand ich vor dem Nichts, vor dem Gar Nichts. Ich wusste noch nicht mal, ob ich weiterleben durfte. Bis mir Gott durch hilfreiche Christen ganz neue Wege eröffnet hat. Ganz neue Wege, mit denen ich vorher überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das hat noch einen langen Kampf bedeutet, bis aus mir das werden durfte, was ich heute sein darf. Und Gott kämpft immer noch mit mir. Jesus will dich heute und jetzt ermutigen, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu Gottes Weg mit deinem Leben, egal was auf dich zukommt. Ihm wirklich freie Hand zu geben. Freie Hand. Du kannst gewiss sein, er macht es gut, auch wenn du im Moment nichts davon siehst. Der Seelsorger Lawrence oder Larry Crabb, den einige aus unserer Gemeinde kürzlich auf einem Willow-Seminar in Stuttgart gehört haben, schreibt in seinem Buch Glück suchen oder Gott finden: Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, den Schmerz, der die Ursache unserer Probleme zu sein scheint, zu lindern, anstatt ihn zum Anlass zu nehmen, um leidenschaftlicher nach dem Wesen und nach den Zielen Gottes zu fragen. Sich besser zu fühlen ist ein wichtigeres Ziel geworden, als Gott zu suchen. Und schlimmer noch, wir meinen, dass Menschen, die Gott suchen, sich auch immer besser fühlen müssen. Gott hat die Rolle der großen, höheren Macht bekommen, die hinter den Kulissen auf ihren Einsatz wartet, um dann unsere Wunden zu heilen. Aber was ist, wenn Gott nicht dementsprechend funktioniert, wenn er eben nicht unsere Wunden heilt? Dann entstehen bewusst oder unbewusst Zweifel an Gottes Güte. Dann, wenn er allmächtig ist, ja, und also auch unser Leben doch eigentlich ändern könnte. Warum tut er das nicht? Warum enthält er uns etwas Gutes vor, was wir für gut halten in diesem Augenblick? Er ist offenbar nicht gut genug, um sich ihm vorbehaltlos anzuvertrauen. Folglich meinen wir gezwungen zu sein, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil Gott ja nichts für uns tut. Oder wir meinen, noch zu wenig gebetet zu haben. So entfernen wir uns immer weiter von Gott und enden in einsamem Selbstmitleid, das uns nur noch tiefer in die Krise treibt. Wie finden wir den Weg heraus? Nur wenn wir dieses Misstrauen gegen die Güte Gottes als Sünde erkennen und bekennen. Wenn wir unseren Schmollwinkel verlassen, aus dem heraus wir Gott permanent Vorwürfe machen. Wenn wir bereit werden, seelische Schmerzen zu ertragen, ohne sofort eigenmächtig nach schnellen Tröstern zu greifen. Wenn wir vorbehaltlos und vertrauensvoll einwilligen in Gottes Wege, auch wenn diese Wege hart sind. Darauf vertrauen, dass seine Wege gut sind, ganz egal, was auch geschieht. Jesus möchte, dass du vorbereitet bist auf schwere Zeiten. Die werden kommen, wenn du sie noch nicht hinter dir hast. Wenn Gott dir gerade eine Verschnaufpause gönnt, dann danke ihm dafür. Lobe und preise ihn. Aber meine nicht, es müsse immer so glatt weitergehen. Gerade in schweren Zeiten formt Jesus dein Leben und lässt es wachsen und reifen. Das ist die Geschichte mit allen Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die ihm wirklich ihr Leben gegeben haben. Jesus will dir auch helfen, dich mit deiner Lebensgeschichte auszusöhnen, wenn deine Lebensgeschichte schwer und verworren war. Wenn du sagst, ich kann mich immer nur hassen im Blick auf meine Vergangenheit. Wenn du mit deinem Schicksal haderst. Der Direktor des Evangeliumsrundfunks in Wetzlar, Jürgen Werth, erzählt in seiner Biografie, wie stark die Alkoholabhängigkeit seines Vaters seine Kindheit überschattet hat. Wie oft habe ich mir eine andere Geschichte gewünscht? Weniger Verletzungen, weniger Verwundungen. Wie oft habe ich mir gewünscht, weniger Narben auf der Seele zu tragen? Aber ich bin meine Geschichte. Ich bin meine Geschichte. Ich bin der Weg, den Gott mit mir geht und auch damals mit mir gegangen ist. Diesen Weg darf ich annehmen, denn es ist der Weg, den Gott mit mir geht und der mich zur Heilung führen will. Ich muss es sogar. wenn ich Frieden finden will mit mir selbst und mit anderen Menschen und letztlich auch Frieden finden will mit Gott. Diese Geschichte hat mein Bild von Gott geprägt. Ich habe die unendliche Geduld Gottes kennengelernt und hautnah erfahren, dass er wirklich auch auf krummen Linien gerade schreibt, dass seine Liebe immer größer ist als mein Versagen. Also tatsächlich nur durch Sterben gibt es Frucht. Das ist heute ein harter Brocken. Den müssen wir schlucken. Das ist nicht unbedingt das, was wir uns vom Christsein erträumen. Aber es ist Gottes guter Weg mit uns. Ein Weg, auf dem unser Leben reifen und wirklich Frucht bringen kann. Wie? Das weiß jetzt keiner von uns. Das wird bei jedem und jeder verschieden sein. Und Gott geht seinen wunderbaren Weg mit jedem anders. Aber das Erstaunliche ist, auf diesem Weg kommt keiner zu kurz. Keiner. Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis kurz vor seinem Tod, er ist ja ermordet worden im April 1945, einen Monat vor dem Ende des Dritten Reichs, wenn Gott uns nicht gibt, was wir wünschen, wird er uns geben, was besser ist. Darum sag ja, auch zu den dunklen, auch zu den verborgenen Wegen Gottes in deinem Leben. Ja, und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.